Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im europaweiten Kampf gegen Korruption sieht die EU-Kommission auch in Deutschland Handlungsbedarf. In ihrem ersten Antikorruptionsbericht geht es dabei vor allem um drei Punkte. Nötig seien höhere Hürden für Politiker, die in die Wirtschaft wechseln wollen. Wahlkampfspenden von Unternehmen sollten transparenter werden. Und Deutschland müsse mehr tun, um Firmen davon abzuhalten, im Ausland Schmiergelder zu zahlen. Brüssel schätzt, dass Korruption die EU-Wirtschaft jährlich 120 Milliarden Euro kostet.
Der Bericht wurde vor mehr als zwei Jahren in Auftrag gegeben, die Veröffentlichung verschoben, jetzt ist er fertig. Die zuständige Kommissarin heute Mittag: Das Ausmaß der Korruption ist von Land zu Land unterschiedlich, aber Korruption betrifft alle. Es gibt keine korruptionsfreie Zone in Europa. Wie aber schädigt Korruption die Bürger? Für einen öffentlichen Bau wie diesen wird eine faire Ausschreibung verlangt. Korruption aber bedeutet, eine unseriöse Firma besticht Beamte, die den Auftrag vergeben. Die Konkurrenz ist raus, die Firma verlangt überzogene Preise, die Zeche zahlt der Steuerzahler. In Griechenland, so der Bericht, sind solche Methoden sehr weit verbreitet, besonders bei öffentlichen Aufträgen. 99% der Griechen sehen Korruption als ein schweres Problem. Besonders kritisch auch der Blick auf Italien. Es fehlt ein Ethikkodex für Politiker und klare Regeln für Parteispenden. Und Italien soll die Vollmachten seiner Antikorruptionsbehörde stärken. Deutschland bekommt ein insgesamt gutes Zeugnis. Bemängelt wird aber, dass Politiker schon kurz nach Ende ihrer Amtszeit in die Wirtschaft wechseln und dass deutsche Firmen im Ausland Bestechungsgelder zahlen. In zwei Jahren, so die Kommissarin, wird überprüft, ob die Länder ihre Hausaufgaben gemacht haben. Den Korruptionsbericht gibt es in Zukunft dann regelmäßig.
Mit dem Bericht befeuert die EU-Kommission die deutsche Debatte über eine ausreichende Distanz zwischen Politik und Wirtschaft. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, eine, so wörtlich, angemessene Regelung zu schaffen, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Das soll jetzt zügig und konkret angegangen werden.
In der Mittagspause im Regierungsviertel in Berlin kann man sie erahnen. Die Nähe zwischen Politikern und Vertretern der Wirtschaft. Doch was zählt noch als Informationsaustausch und was ist schon Einflussnahme? Für die EU ist klar, Deutschland braucht klarere Regelungen. Was zum Beispiel, wenn sich Bundestagsabgeordnete von Lobbyisten bestechen lassen und dafür ihr Verhalten im Bundestag ändern? Bislang konnte die Staatsanwaltschaft nicht ermitteln. In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU und SPD nun beschlossen, Regelungen zu treffen nach jahrelangem Streit.
Das ist überfällig. Das wollten wir schon in der letzten Legislaturperiode. Es kann nicht sein, dass Abgeordnete an der Stelle einen besonderen Schutz genießen. Das wird jetzt endlich zum Gesetz im Deutschen Bundestag.
Eine weitere Forderung der EU, ein schneller Wechsel aus der Politik in die Privatwirtschaft, soll nicht möglich sein. Innerhalb der Großen Koalition ist eine Auszeit von 12 Monaten im Gespräch. Transparency International hält selbst diese sogenannte Karenzzeit für zu kurz.
Da muss man sich fragen, wie groß muss ein Zeitraum sein, dass man eben nicht vielleicht einen Job als Dankeschön angeboten bekommt. Und da glauben wir, dass 3 Jahre dazu eher geeignet sind, als dass 6 oder 12 Monate sind.
Nicht nur die EU-Kommission kritisiert Deutschlands schwache Antikorruptionsregeln. Selbst die Wirtschaft fordert inzwischen klare Regelungen von der Politik. Die aktuelle Rechtslage schadet dem Ansehen Deutschlands in der Welt.
Den Antikorruptionsbericht der EU-Kommission in Brüssel finden Sie auch bei uns auf tagesschau.de. Mehr als 5 Jahre nach der Notrettung der Hypo Real Estate hat vor dem Oberlandesgericht München ein Musterprozess um Schadensersatzforderungen begonnen. Ehemalige Aktionäre werfen der Immobilienbank und früheren Vorstandschefs vor, zu spät auf finanzielle Probleme hingewiesen zu haben. Sie fordern Entschädigung für die massiven Kursverluste ihrer Aktien. Die Immobilienbank war im Zuge der Finanzkrise in Schieflage geraten.
Von seinem Urteil hängt alles ab und Richter Guido Cocci macht gleich deutlich, was er denkt. Die HRE habe die Investoren damals hinters Licht geführt. Ein Paukenschlag zum Auftakt dieses Musterprozesses. Die Einschätzung des Richters ist zwar vorläufig, aber alle Prozessbeteiligten wissen jetzt, die Chancen von Musterkläger Christian Wefer stehen nicht schlecht. Er will insgesamt 1,1 Milliarden Euro Schadensersatz. auch für etliche institutionelle Anleger wie Pensionsfonds aus dem In- und Ausland. Alle Kläger werfen der HAE vor, den Kapitalmarkt ab dem Juli 2007 vorsätzlich falsch informiert zu haben.
Sie hat betont, stets betont, wenig Risiken oder gar keine Risiken zu haben im Hinblick auf die Finanzmarktkrise. Tatsächlich ging es damals schon um hohe dreistellige Millionenbeträge, die hätten abgeschrieben werden müssen.
Rückblick, es ist die Zeit, als in den USA der Immobilienmarkt zusammenbrach und die faulen Kredite mit waghalsigen Wertpapierkonstrukten weltweit gehandelt wurden. Der Auslöser der ersten internationalen Finanzkrise. Auch die HAE hatte große Bestände von diesen sogenannten giftigen Wertpapieren in ihren Büchern. In den Anfängen der Krise behauptete aber der damalige Bankchef Georg Funke, es gebe keinen großen Abschreibungsbedarf. Die verstaatlichte Bank erklärte heute schriftlich, dass damals ihre Informationen zu jedem Zeitpunkt angemessen gewesen seien.
Wenn die Klage tatsächlich Erfolg hat, wird es für den Steuerzahler teuer. Und trotzdem könnte dessen Geld gut angelegt sein. Denn wenn ein berechtigter Schadensersatz nicht gezahlt würde, ginge das Vertrauen der Investoren in den Finanzplatz Deutschland möglicherweise verloren. Kapital, das die Unternehmen auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze dringend brauchen, würde fehlen.
Der Berliner Kulturstaatssekretär Schmitz hat zugegeben, Steuern hinterzogen zu haben. Nach Medienberichten will er morgen seinen Rücktritt bekannt geben. In einer schriftlichen Erklärung bestätigte der SPD-Politiker zuvor ein Strafverfahren gegen ihn, das 2012 zu einer Geldauflage und einer Steuernachzahlung führte. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit wusste von dem Vorgang. Unterdessen dauert die Debatte über die Steuerbeichte von Alice Schwarzer an. Sie hatte Selbstanzeige erstattet.
Alice Schwarzer in unbeschwerten Tagen. Manchem galt sie als moralische Instanz, als streitbare Kämpferin. Jetzt gibt es Spott und Häme für die scharfzüngige Publizistin. Ihre Steuerhinterziehung ist eines der Top-Themen in den sozialen Netzwerken. Kritik von vielen Seiten.
Frau Schwarzer hat immer wieder hohe moralische Ansprüche an andere angelegt. Von daher würde es ihr, glaube ich, ganz gut zustehen, das auch als Person selber zu erfüllen.
Alice Schwarzer gab zwar zu, seit den 80er Jahren Gewinne eines Schweizer Kontos nicht versteuert zu haben, doch sieht sie jetzt zu Unrecht ihr Steuergeheimnis verletzt. Durch die Selbstanzeige und eine Nachzahlung von 200.000 Euro sei sie nun schließlich straffrei. Alice Schwarzer habe juristisch richtig gehandelt, meint auch die Steuergewerkschaft, sieht aber das Prinzip Straffreiheit durch Selbstanzeige kritisch.
Ich frage mich, ob die Selbstanzeige vor dem Hintergrund so hoher Steuerhinterziehung, etwa wenn es um Millionen geht, noch zeitgemäß ist. Ich fordere, dass eine Selbstanzeige ab 50.000 Euro Steuerhinterziehung nicht mehr wirken darf.
Eine Diskussion, die nun am Fall Schwarzer geführt wird. Doch ob die Abschaffung der Straffreiheit tatsächlich zu mehr Steuerehrlichkeit und damit zu mehr Steuereinnahmen führen würde, ist auch unter Experten umstritten.
Mit der Frage, ob es ein Recht auf das Steuergeheimnis gibt, beschäftigt sich heute Abend um 21 Uhr auch die Sendung Hart, aber fair. Die frühere Bundesbildungsministerin Schawan soll Deutschland als Botschafterin im Vatikan vertreten. Das gab das Büro der 58-jährigen CDU-Politikerin heute bekannt. Das Bundeskabinett muss noch zustimmen. Der jetzige Botschafter geht im Sommer in Ruhestand. Schawan war vor einem Jahr wegen einer Plagiatsaffäre von ihrem Ministeramt zurückgetreten. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer deutlichen Zunahme von Krebserkrankungen. Einer Studie zufolge könnte ihre Zahl bis 2025 um rund 40% steigen. Dabei spielen das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung eine Rolle, vor allem aber ein zunehmend ungesunder Lebenswandel. Regierungen seien aufgerufen, durch Vorsorgekampagnen und Gesetze, beispielsweise Alkohol- und Tabakkonsum, stärker zu regulieren.
Die Röntgenbilder einer Lunge. Diagnose: Krebs. Laut Weltgesundheitsorganisation war Lungenkrebs die am häufigsten diagnostizierte Krebsart 2012 weltweit, mit 1,8 Millionen Fällen, also 13% aller Krebserkrankungen. Gefolgt von Brustkrebs mit 1,7 Millionen Fällen, einen Anteil von 11,9%. Von Darmkrebs waren 1,4 Millionen Menschen betroffen, 9,7%. Trotz der steigenden Anzahl von Krebsfällen sieht der Bundesgesundheitsminister in Deutschland keinen Grund zur Sorge.
In Deutschland können wir doch feststellen, dass dank des großen medizinischen Fortschritts die Lebensqualität, die Behandlungs-, die Überlebenschancen von Krebskranken sehr deutlich verbessert werden konnten.
Am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg rät man vor allem dazu, Risikofaktoren wie das Rauchen zu meiden.
Was dringend zu empfehlen ist, dass Menschen regelmäßig an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen. Denn je früher der Krebs entdeckt wird, desto größer ist die Heilungschance.
Besonders betroffen sind laut WHO Schwellen- und Entwicklungsländer. Denn auch dort nimmt die Zahl der Krebsfälle besonders stark zu, demografiebedingt und weil die Menschen mehr rauchen und Alkohol trinken. Eine vergleichbare medizinische Versorgung wie in Industrieländern gibt es aber nicht. Deshalb, so die Forscher, sollten Schwellen- und Entwicklungsländer strengere Gesetze zum Tabak- und Alkoholkonsum erlassen.
Der Dirigent Gerd Albrecht ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Albrecht hatte Spitzenorchester in aller Welt geführt und sich schon früh dafür eingesetzt, Kindern und Jugendlichen klassische Musik nahezubringen. In seiner Karriere widmete sich Albrecht auch vergessenen Komponisten und Werken. Er war unter anderem Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper. IOC-Präsident Bach hat die Olympischen Spiele in Sotschi als Meilenstein für die Entwicklung des Wintersports bezeichnet. Mehr als 80 teilnehmende Nationen und Fernsehübertragungen in mehr als 200 Ländern bedeuteten einen neuen Rekord. Zuvor war Kritik an den Kosten der Spiele laut geworden. Einige Unterkünfte sind zudem noch nicht fertiggestellt. Die Winterspiele werden am Freitagabend eröffnet.
Der Olympiapark, 30 Kilometer vom Stadtzentrum von Sotschi entfernt. Immer noch wird heftig vorbereitet, gewerkelt, fertiggestellt, vor allem oben in den Bergen. Einige Hotels rund um Krasnaja Poljana, den Olympiaort oben im Kaukasus, sind bisher nicht fertig geworden. Vor allem Journalisten sind betroffen.
Unser Hotel, das ist leider bis jetzt nicht fertig. Wir sind hier angekommen, hätten in unser Hotel beziehen sollen, nur leider ist das immer noch in der Bauphase. Wir wurden jetzt einfach auf viele Hotels aufgeteilt. Also ob unseres jemals fertig wird, keine Ahnung.
Der für Olympia zuständige stellvertretende Premierminister Russlands sagt allerdings, alle Hotels, die für die Unterbringung der Gäste gebaut wurden, sind fertiggestellt. Es geht hier nur um die finale Endreinigung. Das Internationale Olympische Komitee widerspricht. 3% der über 24.000 Zimmer sollen noch nicht fertig sein. Bei diesen 3% müssen noch Probleme gelöst werden, sagt Thomas Bach. Wie viele der über 700 unfertigen Zimmer wann fertig werden, weiß das IOC nicht. Die nächsten Tage reisen tausende weitere Gäste an.
Mehrere hundert Millionen Fernsehzuschauer in aller Welt haben das Spektakel live erlebt. Das Finale der US-Football League NFL. In den Vereinigten Staaten ist der Super Bowl das Sportereignis des Jahres. Am Ende feierte eine ganze Stadt. Die Seattle Seahawks gewannen mit 43-8 gegen die Denver Broncos.
Seattles Spielmacher Russell Wilson reckte die Siegertrophäe in die Höhe. Konfettiregen im Stadion, große Party in den Straßen von Seattle. Die Space Needle, das Wahrzeichen von Seattle mit dem Feuerwerk, Mittelpunkt des friedlichen Freudenfestes. Tausende Fans verwandelten die Straßen in eine große Fußgänger-Partyzone. Ihre Lieblinge erfüllten den Traum einer ganzen Stadt ohne jeden Zweifel. Als mit dem Anstoß zur zweiten Halbzeit der Football in den Armen von Seattles Nummer 11 Percy Harvin landete, fiel die frühe Entscheidung.
Harvin could go. Touchdown Seattle.
Der US-Reporter schrie Touchdown, Seattle führte unanholbar. 43-8 hieß es am Ende, die Broncos waren deklassiert. Seattles Cheftrainer Pete Carroll genoss die obligatorische Limonadendusche in New York. 4600 Kilometer weiter westlich in Seattle wurde die Nacht durchgefeiert. Die Stadt wartet jetzt auf die Rückkehr ihrer Helden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 4. Februar.
Morgen beschert uns hoher Luftdruck noch ruhiges, besonders dem Osten Deutschlands auch freundliches Wetter. Von Westen machen sich allerdings atlantische Tiefausläufer bemerkbar, die ab Mittwoch für wechselhaftes Wetter sorgen. Von der Ostsee bis zum Erzgebirge zeigen sich heute Nacht längere Zeit die Sterne, sonst gibt's oft dichte Wolken oder es breitet sich Nebel aus. Gegen Morgen fällt im Südwesten etwas Regen. Am Tag von Vorpommern bis nach Sachsen meist sonnig, im übrigen Land teils Nebel oder Wolken, teils Sonne. In einem Streifen vom Hochrhein bis zur Lübecker Bucht regnet es gelegentlich. Der Südwind weht schwach, in der Nordhälfte mäßig, an den Küsten auch frisch. Heute Nacht verbreitet Minusgrade, am Niederrhein immerhin bis 3 Grad plus. Am Tag 0 Grad im Dauernebel bis 10 Grad in der Kölner Bucht. Am Mittwoch bleibt es im Osten noch meist sonnig, während es im Westen gebietsweise regnet. Auch der Wind lebt auf mit stürmischen Böen im Nordwesten. Donnerstag und Freitag wechselhaft und mild, im Südosten bei Föhn bis 12 Grad.
Um 22.15 Uhr melden sich die Tagesthemen. Darin Prominente am Pranger, Diskussion um Steuersünder und die brisante Lage in der Ukraine. Thomas Roth im Gespräch mit Außenminister Steinmeier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.